Fritz. Podcast.
Theresa Sickert. Trackback.
Herzlich willkommen bei euren 2 Stunden Internet im Radio. Guten Abend. Weil bei Trackback nicht nur die Themen aus dem Internet zu euch kommen, sondern auch die Musik, haben wir also eben Musik aus dem Internet für euch rausgesucht, die es immer kostenlos unter Creative Commons zum Download gibt. Den Anfang macht Neon Light Club. You keep me all night. The Perfect Rollerblading Music ist genau das von dem Neon Light Club. Klingt tatsächlich total nach 80ern, gerade so durch die ganzen Synthies und so. Also ihr könnt euch vorstellen, ihr rollert jetzt einfach mit euren Rollerblades durch so eine alte Disco. Da wäre das der perfekte Sound gewesen, ist aber tatsächlich von heute und gibt es kostenlos zum Download. Ihr braucht nur in unser Blog gehen, trackback.fritz.de. Dann kriegt ihr da nämlich auch den kostenlosen Download-Link.
Fritz Trackback. Vom www. ins RADIO.
Ich schicke ja jede Woche meinen persönlichen Schergen hier ins Netz und der soll dann für euch mal ein paar spannende Sachen aus dem Internet raussuchen. Wayne Stegel hat die erfreulichen, mutmachenden, aber leider auch die ziemlich unerfreulichen Nachrichten aus dem Internet der Woche für euch.
Alles hat ein Ende, nur die Vorratsdatenspeicherung nicht. Am Freitag wurde das Gesetz zur anlasslosen Massenspeicherung von Telekommunikationsdaten im Bundestag durchgewunken. Die Vorratsdatenspeicherung gab's schon mal. Zuletzt wurde sie im Frühjahr 2014 vom Europäischen Gerichtshof gekippt. Schon seit 2002 wird in Europa immer wieder über die Massenspeicherung von Telekommunikationsdaten diskutiert. Auf tikitoki.com könnt ihr die ganze Story in einer Timeline verfolgen. Das war sicher noch nicht die letzte Runde. Im 19. Jahrhundert lebte die Britin Ada Lovelace. Sie gilt als die erste Programmiererin der Welt. Ihr zu Ehren gibt es den jährlichen Ada Lovelace Day. Am 13. Oktober werden die Leistungen von Frauen in der Wissenschaft, Technik, dem Ingenieurwesen und der Mathematik gefeiert. Lucy Höhler hat zu diesem Anlass bei der Wired einen Artikel dazu geschrieben, wie sie ihren Traum wahrgemacht hat, beruflich umzuschwenken und doch noch Programmiererin zu werden. Und wie wichtig dabei andere weibliche Vorbilder sind. Die aktuelle Shell-Jugendstudie zeigt endlich mal schwarz auf weiß, was ihr alle schon wusstet. Wir können fast alle nicht mehr ohne Smartphone leben. Und es gibt nicht die Offline- und die Online-Welt. Das gehört alles zusammen. Und die Studie zeigt auch, ja, wir wissen, dass Konzerne unsere Daten sammeln und wir versuchen vorsichtig zu sein. Vielleicht ist damit aber auch ein für alle Mal mit dem Gerücht der uninformierten jugendlichen Internetnutzer aufgeräumt.
Und wenn ihr die Linktipps One-Fan-Wayne-Schlegel nochmal nachlesen wollt, dann geht mal in unser Trackback-Blog. Da haben wir sie natürlich alle für euch nochmal gesammelt. Wer schon mal in einem gemeinnützigen Verein gearbeitet hat, weiß, dass es da immer ganz schön schwer ist mit der Kohle. Dabei gibt es ja eigentlich so viele tolle Projekte, die anderen Menschen helfen wollen. Viele Ideen, auch gerade im digitalen Raum, können aber nicht so richtig umgesetzt werden oder zum Teil gar nicht umgesetzt werden, weil eben das Budget fehlt. Google will solchen Projekten nun unter die Arme greifen und schreibt mit der Google Impact Challenge einen Ideenwettbewerb aus. Und ihr engagiert euch vielleicht gerade in einem gemeinnützigen Verein und habt eine tolle Idee, dann könnt ihr mitmachen. Und genau darüber habe ich mit Sabine Frank, die ist für den Verbraucherschutz bei Google zuständig, gesprochen. Als erstes wollte ich von dir wissen, wie weit ist denn so das Themenspektrum an Ideen, das sie da bislang erreicht hat?
Ach, erfreulicherweise ist es wirklich sehr, sehr breit. Also es gibt Projekte, die von örtlichen Vereinen eingereicht wurde, von Sportvereinen, aber auch von großen etablierten Organisationen. Und thematisch kann man auch sagen, dass es eine riesige Breite hat. Also natürlich sehr aktuell gibt es ganz viele Themen zur Unterstützung von Flüchtlingen, aber auch das Thema Bildung, Nachhaltigkeit, Chancengleichheit ist total stark vertreten. Aber auch so Themen wie Katastrophenschutz zum Beispiel oder auch Barrierefreiheit finden sich. Es gibt insbesondere von vielen kleineren Vereinen auch sozusagen Ideen, die eingereicht sind, um ihre Öffentlichkeitsarbeit in dem Verein zu optimieren oder auch ihre Vereinsheime zu digitalisieren.
Noch können ja bis zum 18. zumindest, ein paar Tage sind also noch Zeit, Ideen eingereicht werden. Wenn man also jetzt noch ganz kurz entschlossen ist, vielleicht auch was in der Schublade schon liegen hat, um noch mitzumachen, was muss ich denn da überhaupt beachten, um bei Ihnen so ein Projekt einreichen zu können?
Wir wollten es den Bewerbern wirklich einfach machen. Das ist eine mehr gestufte Bewerbungsphase und in der ersten Runde reicht eine ganz kurze Bewerbung. Also eine kurze Beschreibung in 40 Wörtern oder maximal 40 Wörtern, wo die Idee liegt oder welche besondere Herausforderung die Organisation angehen will. Wir haben ja zwei Bereiche, die wir ausloben. Das eine nennen wir lokale, für lokale Ideen. Das heißt, das wird vermutlich eher für lokale Vereine relevant sein, die genau mit ihren Verein digitalisieren wollen oder eine digitale Idee mit ihrem Verein umsetzen wollen. Und der andere Bereich, den nennen wir Leuchtturmprojekte, wo wir 250.000 Euro ausschreiben und werden dann genau solche Ideen gepitcht werden, um zu sehen, wie kann ich nicht nur in meiner unmittelbaren Umgebung mit digitalen Techniken die Welt verbessern, sondern was kann ich für Deutschland tun oder auch von über Deutschland hinausgehen, welche Idee habe ich, um da das gesellschaftliche Miteinander zu verbessern.
Also angenommen, da ist jetzt vielleicht jemand, der hat eine tolle Idee, eben wie mit einer App geholfen werden kann, Hilfsgüter zum Beispiel gesammelt werden können. Das wäre ja vielleicht so auch eine überregionale Idee. Sie unterstützen ja nicht nur mit Geld, sondern eben auch mit Know-how. Wie begleitet Google dann diese Projekte? Also wie helfen Sie dann diesen Projekten weiter, auch eben mit Wissen?
Also wir haben jetzt schon angefangen. Auf der Webseite sehen Sie, dass es einzelne Trainingsmaterialien zu unterschiedlichen Themen gibt, die für lokale Vereine interessant sind, aber ich denke auch für größere Organisationen. Also wie zum Beispiel gestalte ich eine Kampagne oder was mache ich mit dem Marketing? Und da gibt es eine ganze Reihe an anderen Trainings, die wir aufbereitet haben. Und das werden wir durch den Wettbewerb hindurch auch noch machen. Und nach dem Abschluss und oder nach der Auslobung nachher der Preise werden wir die Leuchtturmprojekte das nächste Jahr begleiten. Und wir haben Kollegen in den unterschiedlichsten Disziplinen natürlich, ne? Sowohl von Ingenieurseite als auch von Marketingseite und je nachdem, was gebraucht wird. Also wir wollen schon das ganze Jahr sozusagen so ein Art Mentorensystem aufbauen, dass man nicht nur einmal reingeht und sagt, ne, sieht ganz gut aus, hier müsst ihr nur noch ein bisschen grüner oder ein bisschen blauer machen, sondern das ist schon wichtig, dass einfach das Ganze nachhaltig passiert. Es soll nicht nur einfach ein Ideenwettbewerb sein, wo einmal Geld ausgelobt wird, sondern wir hoffen, dass tatsächlich durch den Wettbewerb auch die Digitalisierung in der Gesellschaft noch mehr ankommt und dass gesehen wird, dass tatsächlich Digitaltechniken auch für gesellschaftliche Probleme Beiträge leisten können.
Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Was versprechen Sie sich denn konkret als Google davon? Vielleicht auch von den Konzepten, die da eingereicht werden. Ist das was, was Sie vielleicht eben auch für Ihre eigenen Produkte nutzen wollen oder dass da auch Kooperationen entstehen mit diesen eben Leuchtturmprojekten?
Mit der Impact Challenge wollen wir einfach Social Entrepreneure unterstützen, aber auch unterstützen in der Anregung, darüber nachzudenken, wie Technologie dabei helfen kann, gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Das ist was, woran wir sehr stark glauben, dass eben Technologie nicht nur sozusagen Wirtschaft verändert und Wirtschaft auch positiv verändert, sondern dass es auch dazu beiträgt, gesellschaftliche Herausforderungen jedenfalls in einzelnen Bereichen besser meistern zu können. Wir wissen, dass es viele, insbesondere kleinere NGOs gibt, die sich das ganz stark wünschen, dass sie mehr Technologie einsetzen, aber dass es oft Barrieren gibt, ne? Und zum Teil das sind Know-how, manchmal sind es finanzielle Mittel, die fehlen, um das zu tun, um ihre Webseite irgendwie zu erneuern, um nochmal andere Bereiche irgendwie nutzbar zu machen, Sie haben vorhin die App erwähnt, um Apps einzusetzen, um sich sozusagen untereinander besser auszutauschen. Und das ist unser Anreiz, hier zu unterstützen. Es geht weniger darum zu gucken, was können wir im Einzelnen aus den Produkten, die da oder Projektideen, die da rauskommen, bei uns integrieren. Darum geht es wirklich gar nicht, sondern es geht darum, Gesellschaft zu unterstützen.
Und das sogar ganz ohne Google-Account und Google-Produkte, hat mir Sabine gesagt. Bis zum 18. könnt ihr noch Ideen einreichen und wer die Förderung dann erhalten soll am Ende, darüber könnt ihr dann im Februar abstimmen, zumindest bei den lokalen Projekten, die überregionalen Leuchtturmprojekte, die werden dann von eurer Jury bewertet. Unter anderem ist da auch Manuel Neuer mit drin oder auch Familienministerin Schwesig. Alle Infos, die ihr braucht, wenn ihr mitmachen wollt, findet ihr nochmal auf trackback.fritz.de. Stellt euch vor, jemand klaut eure Online-Identität, öffnet ein Facebook-Profil und verbreitet so Nachrichten in eurem Namen. Das alles geht, wenn sich jemand an eure E-Mail-Adresse und an anderen persönlichen Daten bedient, also die gestohlen hat. Und Christian, ist genau das passiert.
Das war genau im September 2010. Da wollte ein Freund mich eigentlich nur adden und hat dann zwei gleiche Profile von mir entdeckt, also zwei Profilbilder mit meinem Namen. Wir hatten dann mehrere gemeinsame Freunde, also das Fake-Profil und ich. Und die Chronik war recht aktuell gehalten, also mit nichts aussagenden Beiträgen gefüllt. Also war noch jemand recht aktiv damit.
Und Christian war ganz schön geschockt und hat dann das Profil aber direkt gemeldet. Aber es hat dann doch eine ganze Weile gedauert, bis was passiert ist.
Ich glaube, nach circa 5 Wochen auf einmal war das Profil kommentarlos gelöscht, was ja im Endeffekt gut war. Aber es schockiert mich bis heute, dass Facebook so lange darauf warten lassen hat.
Ein größerer Schaden ist Gott sei Dank für Christian nicht entstanden, aber gestohlene Online-Identitäten werden auch genutzt, um Geschäfte im Netz unter falschem Namen abzuwickeln. Andreas ist das passiert. Jemand hat auf seinen Namen einen PayPal-Account eröffnet und dann war der erstmal shoppen. Ich habe Andreas gefragt, wann er darauf das allererste Mal aufmerksam geworden ist.
Ich habe irgendwann im Januar 2014 eine Mail von einem Inkasso-Unternehmen bekommen, dass bei mir bei PayPal 80 Euro Rechnung offen stehen würden und inklusive der Inkassogebühren soll ich jetzt 160 Euro zahlen. Da war ich zunächst mal etwas perplex. Ich habe halt wie viele andere Internetnutzer einen Account bei PayPal, der wird aber eigentlich immer per automatischer Kontoabbuchung beglichen, deswegen konnte ich mir das gar nicht erklären. Also eigentlich konnte da kein offener Stand sein. Ich habe also nachgefragt und dann kam raus, dass es gar nicht um meinen eigenen PayPal-Account ging, sondern dass offenbar jemand mit einer fremden E-Mail-Adresse, aber mit meiner echten Postadresse bei PayPal einen neuen Account eingerichtet hat. Und über diesen Account wurden offenbar irgendwelche Gaming-Credits bestellt und nicht bezahlt.
Was hast du denn erstmal unternommen in dem Moment, wo du gemerkt hast, okay, definitiv gehört also dieser PayPal-Account nicht zu mir, sondern hat eben jemand meine Identität benutzt. Was war dann der nächste Schritt? Was hast du gemacht?
Ja, ich bin offenbar nicht der Einzige, dem so etwas passiert. Denn nachdem ich irgendwie 4, 5 E-Mails und diverse Briefe ausgetauscht habe, kam dann ein Formschreiben mit einem Formular dran, wo drin stand, dass ich doch bitte zur Polizei gehen sollte, mit diesem Formular Anzeige erstatten und dann die Bestätigung der Anzeige an das Inkassobüro schicken kann, damit sie damit feststellen, dass ich eben aktenkundig selbst betrogen worden bin. Und dann sollte das Verfahren eingestellt werden. ich habe dann erstmal noch 2 Wochen gewartet, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass ich, der selbst offenbar ein Betrugsopfer geworden bin, dass ich mich darum kümmern muss, das Ganze aufzuklären. Aber dann kam nochmal ein etwas klareres Schreiben, wo drin stand mit Fristsetzung, ich soll doch bitte diese Anzeige beibringen, ansonsten würde das Ganze vor Gericht landen. Ja, und das hat dann für mich letztendlich den Ausschlag gegeben, dass ich mich anders entschieden habe, damit eben zur Polizeirevier gegangen bin, Anzeige erstattet. Und dann kam auch nochmal eine Woche später das erlösende Schreiben, dass das Inkassoverfahren eingestellt wurde.
Wie viel Arbeit hat es dich dann bislang gekostet, diesen Sachverhalt da zu klären, bei dem du ja, wie gesagt, eigentlich das Opfer warst und über den Tisch gezogen worden bist?
Also ich habe das jetzt gar nicht in Stunden ausgerechnet, wie viel Arbeit mich das gekostet hat, aber es war definitiv einiges. Es sind bestimmt 10 E-Mails, diverse Briefe hin und her gegangen, wo ich versucht habe, den Sachverhalt erstmal im Guten zu klären. Ich musste zur Polizei laufen, diese Strafanzeige erstatten. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf dem Polizeirevier war in Deutschland. Ich musste diese Strafanzeige im Original auf dem Postweg an das Inkassobüro schicken, damit die das Verfahren eingestellt haben, sodass ich sagen muss, das hat mich immense Zeit und vor allen Dingen sehr viele Nerven gekostet, diese Aktion. Das ist nichts, was ich irgendjemand anderem wünschen würde.
Das wollen wir natürlich auch nicht. Deshalb hört ihr gleich bei Trackback, wie ihr euch vor Diebstahl eurer Online-Identität schützen könnt. Erstmal Lily Wolf, Promises and Plans. Wunder, wunder, wunderschöne Netzmusik, die ihr auch nochmal runterladen könnt, kostenlos. Die Links gibt's immer in unserem Blog zur Sendung. I want to run. Each other mad until it's gone. Wenn es beim Radio auch ein Bild dazu gäbe, dann würdet ihr mich jetzt gerade tanzen sehen. Ich liebe diese Band, Lily Wolf aus New York. Für mich eine der Netzmusikentdeckungen dieses Jahres. Und ihr müsst an unser Blog gehen, trackback.fritz.de. Dann könnt ihr nämlich genauso wie ich euch das gesamte Album Selected Scenes runterladen, rauf und runter spielen und die ganze Zeit weiter tanzen. Eben habt ihr ja schon Christian und Andreas kennengelernt, den beiden schon mal die Online-Identität gestohlen worden ist. Das ist ja gar nicht mal so selten. Die Kollegen vom NDR, die haben recherchiert, dass es in Deutschland gerade so eine Welle von Online-Produktshops geben soll, die gefälschte Ware vertreiben. Und die sind dann angemeldet auf Nutzer, die keine Ahnung davon haben und erstmal dafür aber haften müssen. Wie ihr euch schützen könnt und was ihr unternehmen solltet, wenn euch das auch passiert, das habe ich mit David Pachali vom juristischen Online-Magazin iRights Info besprochen. Und von ihm wollte ich wissen, was mache ich denn, wenn ich feststelle, dass irgendwo jemand ein Online-Konto auf meinen Namen eröffnet und dann auch schon zum Beispiel schon mal Geld auf meinen Namen ausgegeben hat?
Ja, also als erstes sollte man versuchen, dieses Konto zu sperren. Da kann man sich dann direkt an den Anbieter wenden, entweder über eine Support-Hotline oder zum Beispiel einfach über sonstige Kontaktmöglichkeiten. Das ist eigentlich das Erste, was man tun sollte.
Häufig passiert es ja, dass ein Inkassobüro zum Beispiel an mich herantritt und sagt so, wir brauchen hier irgendwie noch Geld oder ich habe festgestellt, dass auf meinem Konto irgendwelche Unregelmäßigkeiten stattgefunden haben. Nun besteht ja irgendwie eine Forderung von einem Anbieter, die ich ja aber natürlich nicht erfüllen möchte, weil ich habe diesen Schaden gar nicht verursacht. Wie gehe ich mit dieser Situation um?
Naja, ein Schritt, der sich ja häufig empfiehlt, ist auch den Vorfall anzuzeigen, also zur Polizei zu gehen. Und wenn man das getan hat, dann kann man eben auch zumindest erstmal mit dieser Anzeige gegenüber dem Anbieter auftreten und hat schon mal sozusagen was in der Hand, um ihm nahezulegen, dass man das nicht gewesen sein kann.
Wie kommen denn überhaupt solche Betrüger an meine Daten ran? Was haben die für Strategien?
Also es gibt ja sehr viele Formen von Identitätsdiebstahl und dementsprechend auch verschiedene Herangehensweisen. Man kann zum Beispiel den Nutzer überlisten, indem man ihn zum Beispiel auf gefälschte Webseiten versucht zu schicken. Das kennt man, das sind die klassischen Phishing-Mails, die so aussehen, als kämen sie von der Bank. Es kann auch sein, dass man sich Schadsoftware auf Webseiten einfängt, die dann diese Daten abfängt. Es kann aber eben auch sein, dass die Identitätsdiebe, wenn man sie so nennen will, direkt bei den Online-Anbietern ansetzen. Also dass sie zum Beispiel da die Daten klauen oder dass dort ein Datenleck auftritt. Und außerdem kann es auch noch sein, dass man Daten verwenden kann, die ohnehin im Internet kursieren, zum Beispiel, weil man sie irgendwo angegeben oder veröffentlicht hat.
Mit einer gestohlenen Online-Identität kann man ja zum Beispiel auch ein Profil sich anlegen in einem sozialen Netzwerk, was dann eben suggeriert, ich wäre das gerade die Person, die da irgendwie auftritt, bin es aber gar nicht. Was entsteht mir da für einen Schaden?
Naja, da geht es dann meistens ja nicht darum, dass mir dort Geld entwendet wird oder Waren auf meinen Namen bestellt werden, sondern da geht es dann darum, dass häufig versucht wird, den Ruf von jemandem zu schädigen, indem also falsche Informationen zum Beispiel über ihn verbreitet werden, die dann vermeintlich von dem Betroffenen selbst stammen. Häufig auch bekannt als Cybermobbing. Auch dagegen sollte man vorgehen. Es kann auch strafbar sein. Auch da sollte man sich dann eigentlich zunächst an den Anbieter wenden. Da sollte man dann auch, wenn das passiert und schon Sachen veröffentlicht wurden, Freunden und Bekannten Bescheid geben, dass man das also nicht selbst ist.
Gibt es denn überhaupt gegen jegliche Form von Online-Identitätsdiebstahl einen wirksamen Schutz? Also gibt es irgendwas, wo ich sagen kann, das muss ich beachten und dann fahre ich auf der sicheren Seite?
Man kann zumindest das Risiko verringern, auch wenn man sich nicht immer komplett schützen kann. Es gibt ja allgemeine Tipps, die man nur noch mal ganz kurz nennen kann, wie den Rechner aktuell halten, modernen Browser verwenden und so weiter, mit denen man sich generell sicher im Internet bewegt. Das hilft eben auch zu einem gewissen Teil als Vorsorge gegenüber Identitätsdiebstahl. Konkret dazu kann man aber auch seine Konten bei Online-Diensten besser schützen. Der klassische Tipp ist immer unterschiedliche Passwörter verwenden, möglicherweise auch unterschiedliche E-Mail-Adressen für verschiedene Dienste, damit sich jetzt nicht ein Angreifer von dem einen Dienst zum anderen weiterhangeln kann. Man kann die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden. Das heißt also, man bekommt eine SMS nochmal. Man kann sich nicht nur mit dem Passwort alleine einloggen. Was man auch tun kann oder tun sollte, ist immer sichere Verbindungen verwenden, wenn man sich bei Diensten mit Benutzerkonten anmeldet. Also, und man sollte eigentlich nur die Daten angeben, die wirklich nötig sind. Und das ist ja nicht immer nötig, tatsächlich sämtliche Daten, die abgefragt werden, auch anzugeben. Man kann sich auch überlegen, ob man nicht an der einen oder anderen Stelle, wo es jetzt nicht nötig ist, Fantasiedaten verwendet.
Also immer schön datensparsam sein. Noch mehr Infos zum Schutz vor Identitätsdiebstahl gibt's von David bei ihm auf irights.info und den Link dahin gibt's bei uns im Blog trackback.fritz.de. Da findet ihr übrigens auch immer alle Download-Links für die Netzmusik aus dieser Sendung, zum Beispiel auch von denen hier. Now and ever waste my time bei Fritz. Das Smartphone ist das vielleicht wichtigste Hilfsmittel für Menschen auf der Flucht. Und auch wenn sie in Deutschland sind, könnte mit Apps und anderen digitalen Ideen das Leben von Flüchtlingen, Helfern und auch Behörden deutlich nochmal erleichtert werden. Beim Refugee Hackathon am nächsten Wochenende in Berlin werden Programmiererinnen, Designerinnen und andere freiwillige Helferinnen an solchen Lösungen arbeiten. Zum Beispiel, wie man einen Asylantrag online stellen kann oder eine App, die Behördenpost erklärt. Anke Domscheit-Berg ist eine der Initiatorinnen des Hackathons und von ihr wollte ich wissen, woher diese Ideen stammen und ob sie zusammen mit Flüchtlingen entwickelt wurden.
Also für uns ist das eine der wichtigsten Herausforderungen, dass bei dem Hackathon Dinge entstehen, die auch wirklich genau den Bedürfnissen von Flüchtlingen und Helfern und Flüchtlingsorganisationen entsprechen. Und unsere Beobachtung ist, dass ganz viel aus dem puren Willen heraus unbedingt selbst etwas mitzuhelfen, auch als Programmierer, dass da jetzt ganz viele Dinge parallel entwickelt werden, die es entweder schon gibt oder die in einer Art und Weise entwickelt werden, wie sie nicht unbedingt den Bedürfnissen von Flüchtlingen und freiwilligen Helfern entsprechen. Und deswegen analysieren wir einmal das, was es schon gibt, arbeiten auch mit Flüchtlingen zusammen, haben aber vor allem einen Tag vor dem Refugee Hackathon einen Ganztagsworkshop, an dem hauptsächlich Flüchtlinge, Flüchtlingsinitiativen und Freiwillige in der Flüchtlingsarbeit beschäftigt sein werden, einen ganzen Tag lang herauszufinden, was sind ihre eigentlichen Bedürfnisse und wie kann man sie mit digitalen Lösungen befriedigen. Und dann gucken wir am gleichen Tag im zweiten Schritt, welche dieser digitalen Lösungswünsche gibt es schon, weil die schon irgendjemand entwickelt hat? Und sind die genau so, wie Sie sie brauchen, oder muss man sie vielleicht verändern? Und wenn ja, in welcher Art und Weise konkret? Oder gibt es noch gar nichts, dann muss man etwas neu entwickeln. Wie genau soll das aussehen und was muss es können? Das heißt, am 23. werden einen ganzen Tag lang praktisch diese Dinge debattiert, von denen, die am besten darüber Bescheid wissen, Flüchtlinge und die, die mit ihnen zusammenarbeiten, selbst. Und am Ende kommt eine Art To-Do-List heraus für die Programmierer am Hackathon, wo die dann genau das entwickeln, was auch wirklich gebraucht wird.
Nun geht ja dieser Hackathon auch nur ein Wochenende lang. Und das ist ja auch nicht unbedingt immer das Ziel, dass am Ende von irgendwie 2-3 Tagen jetzt die Welt natürlich neu erfunden ist und dass die perfekte App ist. Das heißt, was passiert denn eigentlich, wenn der Hackathon vorbei ist, wenn eben auch diese Projekte natürlich noch nicht komplett abgeschlossen sind? Wie geht's dann weiter?
Keine App ist fertig nach einem Wochenende, selbst wenn sie online ist und man sie installieren kann und sie funktioniert dann irgendwie. Es wird immer einen Bedarf geben an Bugfixing, also Fehler da auszumerzen, die noch irgendwie sich reingeschlichen haben. Es wird immer einen Bedarf geben für Erweiterungen oder Veränderungen von Funktionalitäten und sei es eine neue Fremdsprache da reinzubringen, Arabisch zum Beispiel. Was wir erreichen wollen mit dem Hackathon ist, dass sich da Netzwerke etablieren, die über den Hackathon hinaus leben können, an denen Flüchtlinge beteiligt sind, Flüchtlingsinitiativen, Designer, Entwickler und so weiter. Und dass die an Projekten, wo sie in Teams zusammengearbeitet haben beim Hackathon, dass die da weiterarbeiten in diesen Teams. Und es gibt in Berlin ganz neu den Migration Hub, der seit Ende September ungefähr ein Coworking Space ist, der sich praktisch zur Verfügung stellt für alle Menschen, die an digitalen Lösungen im Umfeld dieser Flüchtlingsthematik arbeiten wollen. Das heißt, die Teams, die dann weiterarbeiten wollen, die haben auch einen Ort, an dem sie das tun können und eine entsprechende Infrastruktur.
Und der Migration Hub stellt sozusagen diese Infrastruktur, dieses Coworking Space umsonst zur Verfügung.
Genau so ist es. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Verankerung, weil nur der Wille, der macht es halt nicht, sondern man braucht auch eine Infrastruktur, das zu tun. Außerdem arbeiten wir mit etlichen Universitäten, selbst ausländischen Universitäten zusammen, die auch längerfristig an dem Thema arbeiten wollen. Die TU Berlin zum Beispiel will diese Themen ein Semester lang integrieren in die studentische Ausbildung. Dann nehmen also Studenten am Hackathon teil und arbeiten dann ein ganzes Semester lang an diesen Fragen weiter. Und das sind eigentlich die Dinge, die uns vorschweben, dass man Mittel und Wege findet, das irgendwie zu verstetigen, weil es eben ein so ein Strohfeuer löst die Probleme noch nicht ausreichend.
Letztlich werden da ja ganz viele Kompetenzen eben gebündelt, ne, von unterschiedlichsten Gewerken, unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen, die sich eben austauschen müssen, damit eine Lösung oder eine gute Lösung für Flüchtlinge auch gefunden werden kann in den unterschiedlichsten Bereichen und Problemen, die halt so betreffen. Ist das vielleicht auch was, wo ihr euch gedacht habt, wir müssen da auch eingreifen, weil irgendwie die Bürokratie in Deutschland, die ist da viel zu langsam oder die schafft es gar nicht so, die Leute zusammenzubringen?
Naja, ganz oft ist es so, dass in der Politik zwar verkündet wird, wie man sich freut und dankbar ist, dass so viele Freiwillige so viele Dinge tun und es wäre alles noch 1000-mal schlimmer, wenn wir nicht die Freiwilligen hätten. Und sehr oft wird denen immer noch das Leben schwer gemacht. Also es ist durchaus nicht so, dass Politik und Verwaltung immer versuchen, den Freiwilligen das Helfen besonders leicht zu machen, sondern ganz oft hat man den Eindruck, dass ihnen eher noch Steine in den Weg gelegt werden. Und das ist gerade bei Vernetzungsgeschichten auch so. Und da hoffe ich, dass wir Vorbild sein können, dass wir versuchen können, das beim Hackathon anders zu machen, weil wir ja vor allem den festen Willen dazu haben, das auch zu tun. Aber bis jetzt ist unsere Einladung an Behörden, die sich mit dem Thema befassen, auch teilzunehmen am Hackathon und den zu nutzen für eine bessere Kooperation mit Freiwilligen, mit Flüchtlingen und da Prozesse auch zu optimieren. Da sind wir eigentlich auf sehr, sehr wenig Resonanz gestoßen. Also ich würde mich total freuen, wenn auch vom LAGISO jemand teilnehmen würde, zum Beispiel, man mal eine vernünftige Lösung hinbekommt für den Umstand, dass manche Leute 40, 50 Tage nur auf diese Nummer warten. Das kann doch einfach gar nicht sein. Und das wenn wir in Berliner Bürgerämtern online gucken können, wann ein Termin frei ist, können den online buchen und können sehen, wie lange die Wartezeit ist. Ja, warum geht denn das nicht am Lagi so?
Wenn euch solche Zustände auch nerven, dann könnt ihr beim Hackathon mithelfen, egal ob ihr Programmiererin oder Designerin seid oder bei der Orga vor Ort oder vielleicht auch mit einer Spende helfen wollt. Im Trackpack-Blog findet ihr den Link zum Refugee Hackathon. Und das ist The Quincy, Make It Right. Das ist doch mal ein gutes Stichwort, oder? Netzmusik für euch bei Fritz. Klingt so nach Psychedelic Rock, eigentlich aus den 60er Jahren. Der kam ja hauptsächlich, oder so die ganzen großen, kam ja damals aus den UK, ist aber tatsächlich von heute, kommt aus Italien und gibt's kostenlos im Netz. Braucht ihr nur mal auf trackback.fritz.de gucken, da gibt's den Link. Ihr seid im Sommer ja wahrscheinlich draußen gewesen die ganze Zeit, habt schöne Dinge gemacht, aber jetzt beginnt ja so die Saison des Scheißwetters so langsam wieder, zumindest die letzten Tage war es die ganze Zeit so. Da bleibt ihr dann wahrscheinlich lieber doch mal zu Hause und lest wieder ein gutes Buch. Gute Buchtipps, die gibt es auch bei YouTube. Damn Charming Lifestyle heißt der Kanal von Sarah Pritzel, wo sie euch Bücherempfehlungen gibt. Die Booktuberin Sarah glaubt, dass ein Tipp von YouTube manchmal sogar besser ist als so ein klassischer Tipp von irgendeinem ollen Magazin.
Weil auf YouTube Leser anderen Lesern etwas erzählen. Wir setzen uns ja als Booktuber nicht hin und sagen, wir haben den totalen Durchblick. Wir sind eigentlich auch selber nur Leser und reden auf Augenhöhe mit den anderen Leuten, die auch etwas lesen.
Also ist mehr so wie so ein Austauschen unter Freunden und das heißt natürlich nicht, dass da jetzt Sarah völlig unkritisch wäre.
Also wenn mir eins richtig schlecht gefallen hat und ich das total schlimm fand, dann kann ich auch schon mal drüber lästern, aber das kommt seltener vor. Hauptsächlich gebe ich tatsächlich Tipps.
Und weil Sarah euch natürlich auch vor schlechten Büchern beschützen möchte, vor allem aber doch zum guten Lesen weiterhelfen möchte, hat sie auch gleich noch einen Tipp für euch.
Da würde ich auf jeden Fall auch das sagen, was ich als letztes gelesen habe, das Love Letters to the Dead. Das ist mal eine ruhigere Geschichte, eine sehr einfühlsame und schön geschriebene Geschichte. Ein bisschen traurig ist sie auch, aber vor allem ist sie total spannend zu lesen und macht richtig Spaß.
Noch mehr Buchtipps gibt's auf Sarahs YouTube-Kanal Damned Charming Lifestyle und den Link dazu in unserem Blog zur Sendung. Genauso auch wie den Link zu diesem Song, Bonus Points, Ocean Breeze. Hier ist eigentlich nur ein Hobbyprojekt. Für ein Hobby klingt das ganz schön gut. Bonus Points heißt der Künstler, studiert nämlich eigentlich noch am College. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass er sich Bonus Points nennt. Und Ocean Breeze heißt der Song und gibt's kostenlos im Netz.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Wir lieben ja hier bei Trackback die Menschen, die sich im Netz genauso zu Hause fühlen wie wir. Und deshalb stellen wir hier jede Woche einen solchen Menschen vor. Und das geht ewig so weiter. Denn der Vorschlag für den aktuellen lieben Internetmenschen, den wir euch vorstellen, kommt immer vom Netzmenschen aus der vorherigen Sendung. Und da war Podcasterin Sophia Hembeck hier zu Gast und die hat uns folgende Person empfohlen.
Ich finde die Eva Schulz ganz toll. Die hat den Hurra-Blog auch schon ganz lange und die ist auch freie Journalistin und die hat auf ihrem Blog, ist schwer zusammenzufassen, aber eigentlich so ein Alltagsgeschichten und macht aber auch manchmal Videos und backt auch schöne Sachen und so und reist sehr viel und schreibt darüber.
Ja, Hurra! Blog heißt genau eben dieses Blog. Vor 4 Jahren war Eva schon mal hier in der Sendung und da habe ich erst überlegt, so können wir das jetzt nochmal machen? Aber 4 Jahre sind ja im Leben eines jungen Menschen eine gefühlte Ewigkeit und im Internet ja erst recht. Und deshalb habe ich mit Eva vor der Sendung geskypt und gefragt, was sich denn in den letzten 4 Jahren beim Hurra-Blog alles so verändert hat.
Ui, es ist jetzt responsiv. Das war ein ziemlicher Meilenstein, den ich lange vor mir hergeschoben habe, weil das ja damit einhergeht, dass du irgendwie ein komplett neues Design dir ausdenken musst oder eins finden musst, was, wie ich finde, bei WordPress inzwischen viel schwieriger geworden ist, weil die alle so gestreamlined sind inzwischen. Und Johnny Häusler hat neulich mal kritisiert, dass inzwischen viele Blog-Templates darauf ausgelegt sind, dass sie irgendwie eine hübsche Startseite haben, aber die Startseite von einem Blog sieht ja gar niemand mehr, weil du über soziale Netzwerke auf einzelne Artikel kommst. Und ich hatte auch die Schwierigkeit und habe da echt drunter gelitten, dass es heutzutage gar keine Templates mehr zu geben scheint, wo du einfach nur einen Text richtig schön aufbereitest, dass man den aufruft und denkt, boah, den muss ich lesen, einfach weil er so schön ist. Und ich weiß noch, dass das einer der Blogkrämpfe war in den letzten Jahren, das irgendwie schön zu lösen.
Und wie hast du es gelöst?
Am Ende habe ich was gefunden von so einem ganz jungen schwedischen Designer und habe das dann mit Hurra-Farben angepinselt und noch so ein bisschen mein ganzes altes Nerd-Wissen über PHP und HTML und wie sie nicht alle heißen, die ganzen Programmiersprachen, wieder rausgeholt und so angepasst, dass es jetzt halbwegs geht. Aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass es so aussieht, wie es müsste. Aber ich glaube, damit bin ich auch nicht alleine in der Blogosphäre.
Aber das heißt, du hast zumindest ein bisschen Nerd-Wissen. Wo kommt das her?
Von ganz früher. Ich habe irgendwie mit 9 oder so angefangen, mir meine eigene Website in Paint zu malen. Und mein Vater dachte dann, nee, das geht ja nicht. Das funktioniert ja auch alles nicht. Und hat mir dann so ein Buch geschenkt über HTML für Kinder. Und darüber habe ich das dann gelernt. Und
wow.
Ja, ich war schon auch so ein ziemliches Nerdgirl in der Schule. Ich war so das einzige Mädchen in der Informatik-AG und so.
Ja, cool.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es kam nicht so cool an, außer natürlich
na, heute ist es cool.
Jungs in der Informatik-AG.
Aber inhaltlich, ist das Hurra-Blog immer noch so deine persönliche Spielwiese oder hat sich da auch was verändert in den letzten 4 Jahren?
Nee, das ist Spielwiese geblieben. Natürlich haben sich die Themen verändert, weil ich vor so 2-3 Jahren angefangen habe zu reisen. Was früher, also Reisen im Sinne von exzessiv und lange und verrückte teilweise oder sehr, sehr fremde Orte zu bereisen.
Du bezeichnest dich auch selber als Möchtegern-Weltenbummlerin, so, ne?
Ja, genau. Und neulich hat mir ein Freund gesagt, warum steht denn da eigentlich noch Möchtegern davor in deiner Twitter-Bio? Weil es stimmt schon. Also es ist inzwischen in den letzten 2 Jahren irgendwie passiert, dass ich eigentlich keine 3-4 Monate, also nie länger als 3-4 Monate an einem Ort war. Und wenn du mir das vor 4 Jahren erzählt hättest, dass es so passieren würde, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, weil ich damals überhaupt nicht so jemand war, der das kann.
Was aus deinem Blog hervorgeht, ist, du warst auf jeden Fall in Jerusalem eine Weile und du warst zuletzt, glaube ich, in Hamburg. Ich weiß aber, mittlerweile bist du auch schon wieder woanders. Wo bist du denn jetzt gerade?
Jetzt gerade sitze ich in Brüssel, wo auch ganz viele Leute den Kopf schütteln und sagen, was willst du denn da? Und das ist eine furchtbare Stadt und da ist eigentlich nur EU und sonst nichts. Und ich kann nach den ersten Wochen sagen, das ist totaler Quatsch und es ist ganz wunderbar. Es ist auch total verrücktes Land wieder. Und also es ist jetzt schon ein neuer Rekord. Ich bleibe jetzt, glaube ich, 4,5 Monate in Brüssel. In diesem schönen Hamburg, in dem ich den Sommer verbracht habe, in dem ich auch gearbeitet habe, habe ich ganz stark damit gehadert, ob ich das jetzt, weil es ist jetzt tatsächlich nochmal 2 Jahre lang mit diesem ganzen Umziehen und ständig in einem neuen Land und in einer neuen Stadt sich orientieren und so. Und in Hamburg bin ich so angedockt nach dieser ganzen Nahost-Erfahrung und dachte so, nee, nie im Leben, das muss jetzt mal aufhören, ich muss jetzt mal irgendwo ankommen. Und irgendwie, also das hat mich wochenlang beschäftigt und dann ist es doch wieder das mit dem Reisen geworden.
Sehr gut. Dann lass uns jetzt nochmal zur Kurzfragerunde kommen. Vielleicht gibt es ja auch da ein paar Veränderungen in den letzten Jahren. Was magst du am liebsten? Kaffee oder Tee?
Tee. Ich habe gerade einen vor mir stehen.
Der oder das Blog?
Das.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Seit ich wieder studiere, eindeutig Facebook, weil man darüber diese ganzen Gruppenarbeiten am besten koordinieren kann.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Welches Spiel hast du zuletzt gezockt?
Gar keins, außer Duolingo, diese Sprach-App gilt als Spiel, weil damit lerne ich gerade Französisch-Vokabeln.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Ganz oft freue ich mich, weil ich vieles davon dann schon vergessen habe. Und bin dann ganz froh, dass ich es irgendwann mal aufgeschrieben habe und ärgere mich im gleichen Moment, weil ich in letzter Zeit zu wenig zum Aufschreiben komme.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google, automatisch.
Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast, der nächste interessante Mensch oder das nächste interessante Produkt von einem Menschen aus dem Internet, was wir hier nächste Woche unbedingt vorstellen sollten?
Oh, sprech doch vielleicht mal mit David Streit, der hat im Rahmen des MEZ Babelsberg Förderprogramms Shelft entwickelt. Ich habe zuletzt auf der Republika mit ihm gesprochen, das heißt, es ist viel zu lange her und ich habe keine Ahnung mehr, wie sich das Projekt entwickelt hat, aber es klang so aufregend und er schließt es gerade zumindest im Rahmen dieser Förderung ab. Und ich glaube, das wäre ein sehr guter Punkt, um mal mit ihm zu sprechen.
Okay, und angenommen, der David kann nicht, wen könnten wir dann einladen?
Oh, einen meiner allerbesten Freunde, Christoph Christofsky Rauscher, der ein wunderschönes Blog hat, in dem er ganz viel illustriert und oft sehr poetische kleine Beobachtungen aus seinem Berliner Alltag beschreibt und manchmal auch ausgedachte Dinge. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt sein Leben ist oder ein anderes und muss immer ganz schnell anrufen. Vielleicht kannst du das ja mal für mich erledigen nächste Woche.
Eva, gibt es sonst noch eine Sache, die ich dich unbedingt hätte fragen müssen oder die wir unbedingt von dir hätten erfahren müssen jetzt in diesem Interview?
Du liebe Güte, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Vielleicht kann ich die Gelegenheit nutzen, mich einmal zu entschuldigen bei Lesern, die gerade merken, dass ich kaum noch schreibe, weil ich wirklich dazu übergegangen bin, einfach nur noch einmal im Monat Listen zu bloggen mit Sachen, die passiert sind und die auch noch so zu verschlüsseln, dass manche Sachen gar nicht klar werden. Das ist gerade so das Format und ich weiß noch nicht, wann es wieder mehr wird. Also Entschuldigung, aber ich freue mich, dass ihr die Listen so mögt.
Eine aktuelle Oktoberliste sollte dann auch bald im Blog stehen. Da könnt ihr dann also wieder nachvollziehen, was alles gerade Eva so beschäftigt. In ganz kurzer, komprimierter Form und dann seid ihr absolut im Bilde. Ihr Blog, das Hurra-Blog, findet ihr natürlich nochmal verlinkt in unserem Blog wiederum. trackback.fritz.de. Und jetzt macht euch bereit zum Grooven. Sarah Lees. You ready? Can't you stand on your own two feet without tripping on air? Take a breath and cut the preaching, 'cause the choir ain't there. You keep screaming blood and murder, but nobody heard you 'cause nobody's there. Fighting alone in a combat zone, it's got us in a rules, drenching the air. You open up your mouth like you got something to say, but you don't have the words to articulate, 'cause you don't have a reason to complain. You don't even. Now have you tried to read a book before ripping the pages? Have a little conversation with a happy ending. Listen to the common simplicity of silence. Instead of fighting alone in a combat zone, it's got us in a rules and drenching the air. You open up your mouth like you got something to say, but you don't have the words to articulate. From the gut on, if you tell me to shut up, and if you tell me to shut up, I turn my music up. I just don't give a fuck. könnt ihr euch vorstellen, dass diese Band noch keinen Plattenvertrag hat. Sarah Lees heißt sie, kommen aus Dresden und Berlin. Die Sängerin, die sich dahinter versteckt, ist Christine Seraphine und sie werden, weil sie eben noch keinen Plattenvertrag haben, morgen bei Christoph Schrag zu Gast sein ab 17 Uhr. Da ist nämlich immer Platz für Unsigned, die Show für Bands ohne Plattenvertrag. Und er hat sich noch mehr Gäste eingeladen, nämlich auch noch Antonio Herrera, ein Künstler aus Berlin und auch noch We Used to be Tourists, eine Band aus Köln. Die werden also ganz, ganz viel in deren aktuelle Platten und EPs reinhören, da morgen bei Unsigned und ein bisschen plauschen über die ganze Musik. Noch sind wir aber bei Trackback, aber leider, leider nicht mehr lange, denn Trackback neigt sich schon wieder dem Ende zu. Hier hört ihr gleich den Soundgarden. Damit verabschiede ich mich also von euch, habe aber noch eine allerletzte Netzmusik mit im Gepäck und zwar Georg Neufeld mit Another Dimension. Macht's also gut, wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut, ihr Lieben. Ich bin Theresa.
Dimension. Dimension. Dimension.
Das hört man.